Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören eine Sonderausgabe des Springer Medizin Podcast über die Versorgungsrealität bei seltenen Blutkrebsarten. Diese Folge haben wir mit freundlicher Unterstützung der Novartis Pharma GmbH erstellt. Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
So muss man sagen, dass sehr viele Patienten mit MPNs an starken Symptomen tatsächlich leiden, teilweise auch Jahre, bevor die Blutwerte auf die Erkrankung dann hinweisen.
Da ist es mir wichtig, dass jede arterielle oder venöse Thromboembolie eine umfassende Ursachenabklärung bekommt.
Herzlich willkommen beim Springer Medizin Podcast mit Partnern. Heute zum Thema seltene Blutkrebsarten und damit assoziierte kardiovaskuläre Risiken. Unterstützt wird dieser Podcast von Novartis Pharma GmbH. Die seltene Blutkrebsart, über die wir heute sprechen wollen, ist die Polycythemia vera. Bei Polycythemia vera werden bestimmte Blutstammzellen übermäßig produziert. Hauptmerkmal ist die hohe Zahl roter Blutzellen. Häufig ist aber auch die Produktion von Granulozyten und von Blutplättchen gesteigert. Dies hat vielfältige Auswirkungen auf die Funktion so gut wie aller Organe. Die Symptomatik ist daher sehr heterogen. Vor allem jedoch ist das Thromboembolierisiko deutlich erhöht. Wir wollen heute über die daraus resultierenden kardiovaskulären Risiken von Patientinnen und Patienten mit Polycythemia vera sprechen. Risiken, denen leider eine vielfach suboptimale Versorgungsrealität entgegensteht. Über die Hintergründe werden uns heute zwei Spezialistinnen informieren, nämlich für den Bereich Hämatologie und internistische Onkologie Frau Dr. Susanne Isfort von der Medizinischen Hochschule Hannover. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und für den Bereich Angiologie Frau Prof. Dr. Birgit Linnemann von der Universitätsmedizin Mainz. Frau Prof. Linnemann ist außerdem Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Angiologie. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Hallo, Herr Meissner, Frau Isfort. Es freut mich, dabei zu sein.
Dann legen wir mal los. Frau Dr. Isfort, wie häufig ist die Polycythemia vera und wie viele Menschen in Deutschland erkranken daran pro Jahr?
Die PV ist grundsätzlich eine seltene Erkrankung, da die Inzidenz nur zwischen 0,5 und 2 pro 100.000 Einwohner im Jahr liegt. Doch durch die durchschnittlich in Bezug auch auf andere Bluterkrankungen lange Lebenserwartung ist die Prävalenz durchaus sehr hoch, sodass die MPNs allgemein, aber auch praktisch die Anzahl an Erkrankten mit PV gar nicht so selten ist und durchaus einen signifikanten Anteil der Patienten gerade bei niedergelassenen Hämato-Onkologen zum Beispiel darstellt.
Ja, mit MPNs meinen Sie myeloproliferative Neoplasien.
Genau, das ist der Überbegriff. Die PV ist eine der Subentitäten dieser myeloproliferativen Neoplasien.
Die Betroffenen sind bei Diagnosestellung ja meist bereits im Seniorenalter. Wie stark ist die Lebenserwartung eingeschränkt und wodurch?
Der Erkrankungsgipfel liegt bei circa 60 Jahren. Und die Lebenserwartung insgesamt bei der PV wird durch zwei Komponenten eingeschränkt. Zum einen ist das Risiko für thromboembolische Ereignisse signifikant erhöht, aber auch durch teilweise ein erhöhtes Blutungsrisiko aufgrund der stark erhöhten Zellzahlen insgesamt, insbesondere auch der Thrombozyten. Zum anderen kann die Erkrankung aber auch im Verlauf natürlich fortschreiten und irgendwann in eine sogenannte sekundäre Myelofibrose und wenn es nicht aufgehalten werden kann, dann auch in eine akute Leukämie übergehen. Das sind die beiden Dinge, die die Prognose von PV-Patienten signifikant einschränken können, je nachdem, wann die Erstdiagnose liegt und mit welcher Geschwindigkeit diese Vorgänge dann voranschreiten.
Frau Professor Linnemann, thromboembolische Ereignisse können bei solchen Patienten bereits Jahre vor der Diagnose einer Polycythemia vera auftreten. Diese Ereignisse sind womöglich ein erster Hinweis auf die Diagnose. Woraus ergibt sich denn dieser Hinweis aus angiologischer Sicht?
Naja, das Spektrum thromboembolischer Erkrankungen ist schon ziemlich weit. Das betrifft sowohl arterielle als auch venöse Thrombosen oder Gefäßverschlüsse. Und insbesondere, wenn diese ohne eine zugrunde liegende Erklärung, ohne zugrunde liegende Ursachen auftreten, dann sollte man eben auch an seltene Erkrankungen denken. Und dazu gehört auch die paraneoplastisch bedingte Hyperkoagulabilität. Und im Rahmen dessen sollte man eben auf maligne Grunderkrankungen und eben auch auf die hämatologischen malignen Erkrankungen fokussieren und da ein Augenmerk drauf haben. Und insbesondere, Sie haben es schon angesprochen, diese Gefäßverschlüsse treten häufig schon vor der Erkrankungsdiagnose auf. Und man rechnet heutzutage etwa, dass 50% der thromboembolischen Komplikationen vor Diagnosestellung auftreten und die andere Hälfte im Nachgang nach der Diagnosestellung relativ zeitnah auftritt, wenn die Erkrankung noch nicht unter Kontrolle ist. Und dazu gehören eben auf der Arterienseite Schlaganfälle, die man nicht erklären kann, Herzinfarkte, die man nicht gut erklären kann, insbesondere wenn die klassische Atherosklerose fehlt oder kardiovaskuläre Risikofaktoren fehlen. Und es sind auf der venösen Seite eben Thrombosen und Lungenembolien. Und man sollte insbesondere an eine MPN denken, wenn atypische Gefäßlokalisationen betroffen sind, beispielsweise Hirnvenen oder Sinusthrombosen oder eben Mesenterialvenenthrombosen, Nierenvenenthrombosen, die man anderweitig nicht erklären kann.
Also schlicht gesagt, es passt etwas nicht, wenn man jemanden mit einer Thrombose zum Beispiel vor sich hat. Irgendwas ist anders als gewöhnlich.
Dann sollte man sich erst recht Gedanken machen, das ist richtig. Aber auch eben die klassischen Manifestationen sollte man einmal dahingehend abklären, ob eine zugrunde liegende Erkrankung da ist. Das trifft für mindestens 50% der Fälle zu, dass man eben eine Ursache detektieren kann oder Risikofaktoren detektieren kann. Und bei den myeloproliferativen Erkrankungen sind diese arteriellen oder venösen Thrombosen eben besonders häufig.
Frau Dr. Isort, welche weiteren Symptome weisen denn auf das Vorliegen einer möglichen Blutkrebserkrankung hin?
Also bei einer Blutkrebserkrankung, das ist natürlich ein sehr, sehr weites Spektrum, wenn wir es jetzt mal sozusagen auf die PV uns ein wenig fokussieren. Aber auch, muss man sagen, eigentlich dieses Symptomspektrum gilt für alle myeloproliferativen Neoplasien. So muss man sagen, dass sehr viele Patienten mit MPNs an starken Symptomen tatsächlich leiden, teilweise auch Jahre, bevor die Blutwerte auf die Erkrankung dann hinweisen und auch erhöht sind. Besonders zu nennen sind hier die Fatigue. Dann der Juckreiz, vor allem mit der Besonderheit, dass es ein Juckreiz sein kann, der gerade nach Kontakt mit Wasser besonders ausgelöst oder auch verstärkt werden kann, ein sogenannter aquagener Pruritus. Dann natürlich können klassische B-Symptome vorliegen, Nachtschweiß, Gewichtsverlust oder auch Fieber ohne beiliegende Infektion. Aber es gibt auch Knochenschmerzen und mikrovaskuläre Symptome, wie zum Beispiel die Erythromelalgie oder auch Konzentrationsprobleme. Diese Symptome sind sowohl mikrovaskulär als auch inflammatorisch bedingt, denn das sind die zwei Komponenten, die dieser Erkrankung so ein bisschen zugrunde liegen. Zudem ist es auch so, dass mehrfach erhöhte Thrombozyten, Leukozyten oder Hämatokritwerte ohne auslösendes Ereignis die Kollegen auch auf die Möglichkeit einer MPN hinweisen sollten. Also auch gerade bei Patienten, vielleicht beim Hausarzt, wo über mehrere Blutentnahmen hinweg Thrombozytenwerte deutlich über der Norm liegen und keine andere Ursache eruierbar ist, wie zum Beispiel ein Eisenmangel oder eine Infektion. Da sollte man doch vielleicht nochmal hingucken oder auch zum Hämatologen überweisen, um einmal zu gucken, ob irgendetwas in diese Richtung vorliegen könnte.
In der Praxis scheint es aber so zu sein, dass verschiedene Befunde oder auch Symptome eben nicht primär mit einer hämato-onkologischen Erkrankung in Verbindung gebracht werden. Was sind denn häufige Fehldiagnosen oder bei welchen Kolleginnen und Kollegen tauchen denn diese Patienten, die am Ende dann zum Beispiel eine Polycythämie vera haben, auf?
Wenn die Gefäße betroffen sind, die großen Gefäße, dann ist es relativ einfach. Dann kommt der Patient wahrscheinlich primär zum Gefäßmediziner und der muss halt eben an die zugrunde liegende Erkrankung mitdenken. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Frau Isfort hat es ja schon angesprochen. Es gibt so seltene Geschichten, die kennt wahrscheinlich nicht mal jeder Mediziner, nämlich so Symptome wie die zur Erythrose Fibrofibromyalgie gehören. Das ist ja eine Mikrozirkulationsstörung oder Regulationsstörung, die quasi umgekehrt zu der Renault-Phänomen ist, was ja relativ häufig ist. Das heißt, die Patienten haben anfallsweise brennende Schmerzen, Parästhesien, Hautrötung an den Akren, Finger, Hände, Zehen, Füße sind da betroffen. Und typischerweise werden solche Attacken ausgelöst durch Wärmereize. Und die Patienten tendieren dazu, ihre Extremitäten auch in kaltes Wasser zu halten oder unter den Wasserhahn zu halten, um da eine Linderung ihrer Beschwerden zu bekommen. Das ist zum Beispiel eine Symptomatik, wo man wirklich hellhörig werden sollte, weil das relativ häufig bei der Polycythemia vera vorkommen kann. Und dann gibt es auch so andere akrale Gefäßverschlüsse beispielsweise, wie das Blue-Toe-Syndrom, das plötzliche Auftreten von einem blauen Finger oder blauen Zehen. Und wenn man genau nachschaut, ist es schon eine akrale Perfusionsstörung. Und wenn man aber dann auf das Blutbild beispielsweise guckt, dann sind schon einzelne Zellreihen verschoben. Manchmal auch nur ganz diskret, dass der Hämatokrit ein bisschen erhöht ist. Da gucken wir im Alltag vielleicht gar nicht so ganz genau immerhin. Oder die Thrombozyten sind leicht über der Norm. Und dann sagt man, das ist eine reaktive Thrombozytose oder ein Eisenmangel. Aber es gilt, diese Sachen auch weiter abzuklären. Zu fragen, wie lange hat der Patient das schon, zu vergleichen mit Vorwerten vom Hausarzt. Oder aber den Patienten auch in Verlaufskontrollen reinzunehmen. Im Rahmen der akuten Erkrankung kann immer mal was an Blutbildveränderungen auftreten, was sich aber im Nachgang wieder normalisieren sollte. Und wenn es das nicht tut, dann ist Vorsicht geboten und man muss den Patienten weiter abklären und auf den Kopf stellen.
Wo könnte man denn ansetzen, um die Patienten früher, schneller zu identifizieren?
Das ist halt tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich glaube, am Ende ist das Thema Awareness hier ganz, ganz wichtig und in den Mittelpunkt zu stellen. Das Problem ist, dass alle diese Dinge, von denen wir bisher gesprochen haben, von dieser Symptomvielfalt, aber auch von den Blutbildveränderungen, das sind ja keine Dinge, die absolut spezifisch für diese Art von Erkrankungen sind. Und deswegen muss man ganz klar dazu sagen, haben die Patienten häufig schon einen sehr, sehr langen Leidensweg hinter sich, wenn sie zu uns kommen. Also gerade bei der Symptomlast, wenn sozusagen das der initiale Grund ist, gerade zum Hausarzt auch zu gehen, dann gibt es natürlich eine immense Bandbreite an möglichen Ursachen, die erst einmal verfolgt werden müssen. Aber auch, muss man sagen, bei den erhöhten Blutwerten sehen wir immer wieder, dass Patienten teilweise Jahre vor ihrem Schlaganfall, Herzinfarkt oder thromboembolischen Ereignissen schon erhöhte Blutzellen hatten. Und dabei ist uns ja vollkommen klar, dass es eine Vielzahl auch an Ursachen dafür gibt, eben wie einen Eisenmangel oder Infektionen. Und das macht das Ganze ja auch gar nicht so einfach, gerade für die Ärzte, die als primär sozusagen Ansprechpartner für diese Patienten fungieren, zu entscheiden, naja, welchen dieser Patienten schicke ich denn jetzt? Ich habe immer eine sehr lebhafte Diskussion zu Hause. Mein Vater ist pensionierter Hausarzt und der hat immer zu mir gesagt, Kind, wenn ich jeden Patienten mit erhöhten Thrombozytenwerten zu dir schicken würde, dann würdest du nicht mehr aus dem Krankenhaus rauskommen. Und da hatte er wahrscheinlich auch recht. Aber am Schluss, muss man ganz klar sagen, ist es einfach wichtig, wachsam zu bleiben. Und wenn Patienten mit 600, 700, 800 Thrombozyten über Jahre rumlaufen, ohne erkennbaren anderen Grund, dann sollte man einmal an diese Differentialdiagnosen denken, weil man kann ihnen eventuell das thromboembolische Ereignis ersparen, wenn man rechtzeitig vorher die Diagnose stellt und dann auch mit einer effektiven Therapie vorher einsetzen kann.
Vielleicht noch ein Wort zur Behandlung, Frau Dr. Iswort. Könnten Sie vielleicht bitte den aktuellen Stand des therapeutischen Vorgehens bei Polycythämie vera kurz zusammenfassen und skizzieren?
Das kann ich gerne tun. Grundsätzlich wird eine Therapieindikation bei der Polycythämie vera noch, muss man dazu sagen, aufgrund einer Risikosituation eingeteilt. Alle Patienten erhalten grundsätzlich ASS in einer niedrigen Dosierung, also 100 Milligramm am Tag, und werden zur Ader gelassen, bis ein Zielhämatokrit von unter 45% kontinuierlich besteht. Dann ist es zusätzlich so, dass Patienten in einer Hochrisikokonstellation, und das sind nach aktueller deutscher Definition Patienten im Alter über 60 Jahre oder Patienten, bei denen bereits eine Thromboembolie stattgefunden hat, die werden auf jeden Fall zytoreduktiv behandelt. Man geht aber immer im Moment sozusagen, man neigt schon dazu, Patienten tatsächlich früher zu behandeln, was daran liegt, dass wir inzwischen sehr, sehr effektive Medikamente haben, von denen wir auch wissen, dass sie den Verlauf der Erkrankung positiv beeinflussen können, sowohl in Hinsicht auf die Verhinderung von thromboembolischen Ereignissen als auch auf sozusagen das Aufhalten der Erkrankung im Fortschreiten Richtung Myelofibrose und AML. Grundsätzlich gibt es 3 zugelassene Medikamentengruppen. Das eine ist ein sehr alt herkömmliches Medikament, was wir alle schon seit vielen, vielen Jahrzehnten kennen. Das ist Hydroxycarbamid, eine Tablettenchemotherapie als alter Standard, sehr effektiv darin, die Blutwerte in den Normbereich zu bringen, allerdings wenig verändernde Auswirkungen auf die Erkrankung selber im Fortschreiten. Was den Einsatz, muss man sagen, so inzwischen ein bisschen verschiebt. Die zweite Gruppe sind die Interferone, welche auch in der Erstlinie zugelassen sind, für die eben inzwischen nachgewiesen wurde, dass sie sowohl die Rate an thromboembolischen Ereignissen effektiv senken können und das auch bei Niedrigrisikopatienten und aber auch sozusagen zumindest über Surrogatparameter nachgewiesen werden konnte, dass diese sich positiv auf das Gesamtüberleben auswirken können. In der Zweitlinie sind dann die sogenannten JAK-Inhibitoren zugelassen für diese Art der Erkrankungen, wenn Patienten auf Hydroxycarbamid nicht mehr ansprechen oder dieses nicht tolerieren. Das ist ein Medikament, was effektiv sein kann, gerade was die Symptomlastsenkung angeht oder auch wenn schon eine zusätzliche Splenomegalie aufgetreten ist.
Zurück zur Thromboembolie-Prophylaxe. Frau Professor Linnemann, gibt es Situationen, in denen abgesehen vom ASS eine andere medikamentöse Thromboembolie-Prophylaxe angezeigt ist?
Naja, Frau Dr. Iswort hat ja gesagt, ASS ist erstmal so die Grundlage für alle. Aber es gibt natürlich Patienten, gerade die mit den venösen Thromboembolien, Lungenembolien, Thrombosen, wo das ASS sicherlich nicht ausreichend ist. Das ist ja eher in der Sekundärprophylaxe auf der arteriellen Seite eine Option. Aber für die venösen Thromboembolie-Patienten würden wir uns eher eine orale Antikoagulation vorstellen, die heutzutage klassischerweise mit den direkten oralen Antikoagulantien durchgeführt wird. Und wenn wir über die malignen oder malignom-assoziierten Thrombosen sprechen, dann sind es eigentlich die direkten Faktor 10a-Inhibitoren, die zum Einsatz kommen. Und da sind die Erfahrungswerte in den letzten Jahren auch gar nicht so schlecht, so dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, die Patientin damit zu behandeln. Dann würde gegebenenfalls das ASS auch rausgenommen werden, weil ansonsten das Blutungsrisiko steigt. Das muss man dann aber im Einzelfall so ein bisschen abschätzen, wie hoch das Risiko ist und welche Therapie optimalerweise dann für die Sekundärprävention zu bevorzugen ist.
Zum Schluss vielleicht noch ein Wort zum Versorgungsalltag. In wessen Hand liegt denn eigentlich die Therapiesteuerung? Was erleben Sie da in der Praxis?
Die Therapiesteuerung läuft meistens über Hämato-Onkologen, sowohl niedergelassen als auch Krankenhaushämato-Onkologen, aber natürlich in ganz enger Kooperation auch mit den Hausärzten. Das sind Patienten, die über Jahre und Jahrzehnte bei uns behandelt werden. Und da brauchen wir ein sehr, sehr gutes Netzwerk, sodass die Patienten auch wirklich kontinuierlich gut beobachtet werden können.
Und wie ist das in ländlichen Regionen? Gibt es da Probleme? Spielt der Facharztmangel schon eine Rolle?
Man sieht zumindest sozusagen, und da gibt es Auswertungen deutschlandweit, dass knapp 50% der Patienten mit PV, die eigentlich eine Indikation zur zytoreduktiven Therapie hätten, nicht mit einer zytoreduktiven Therapie behandelt werden. Und ich denke, da gibt es vielfältige Ursachen dafür. Natürlich auch teilweise der Facharztmangel und dass der Weg zum Facharzt immens weit sein kann. Aber ich glaube auch, wie gesagt, dazu gehören Dinge wie teilweise mangelnde Awareness oder halt eben auch sozusagen Verfügbarkeit von Strukturen, um das Ganze mit auch managen zu können. Weil natürlich gerade aufgrund der chronischen Verläufe braucht man dann durchaus auch zwischendurch mal den einen oder anderen Fachkollegen, um vielleicht auch die ein oder andere Nebenwirkung abfangen zu können.
Im Vorgespräch sagten Sie, lasst uns miteinander reden. Also irgendwie muss man ja mit der Situation zurechtkommen.
Genau, also wir versuchen das immer im lokalen Netzwerk so oder so, haben aber auch zum Beispiel die Awareness bei verschiedenen Disziplinen zu erhöhen, Flyer erstellt mit diesen vorbenannten klinischen Konstellationen, wann man an ein MPN denken sollte. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, es gibt ja eine große deutsche Studiengruppe mit über 80 Zentren, die relativ gut, sage ich jetzt mal, gleichmäßig über Deutschland verteilt sind. Und dort gibt es auch die Möglichkeit, immer zu schauen, wer in meiner Nähe nimmt denn an den zum Beispiel am Register der deutschen Studiengruppe teil und hat vielleicht etwas mehr Patienten mit diesen Erkrankungen. Und wo kann ich um Rat bitten oder wen kann ich sozusagen ansprechen, wenn ich einmal mit meiner Therapie nicht weiterkomme?
Und da gibt es auch ein Internetportal, richtig?
Genau, das gibt es.
Dann versuchen wir doch vor dem Hintergrund dieser Versorgungsrealität in Deutschland mal ein Fazit zur Früherkennung, zur Diagnostik und Therapie seltener Blutkrebsarten wie Polycythämie vera. Zunächst vielleicht aus Sicht der Hämato-Onkologin, Frau Dr. Isfort, welche zwei, drei Botschaften wären für Sie die wichtigsten an Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Bleiben Sie offen, versuchen Sie immer breit zu denken, auch wenn Sie Patienten vor sich haben, die Sie seit Jahren kennen und wo sich vielleicht auch Blutwerte nur ein bisschen verschieben oder wo ein neues Symptom dazukommen kann. Und scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen und zu fragen, auch wenn es nicht zutreffen sollte, dass der Patient am Ende ein MPN hat, glaube ich, tun wir alle unseren Patienten etwas Gutes, wenn wir einfach miteinander kommunizieren und schauen, dass wir zumindest die für den Patienten bedrohlichen Dinge vielleicht ausschließen können.
Und für Sie, Frau Professor Linnemann, was ist aus angiologischer Perspektive wichtig?
Ja gut, der Angiologe oder die Angiologin sieht die Patientin ja in der Regel mit den Gefäßkomplikationen und da ist es mir wichtig, dass jede arterielle oder venöse Thromboembolie eine umfassende Ursachenabklärung bekommt und die endet nicht unbedingt mit der Krankenhausentlassung oder mit dem Verlassen der Facharztpraxis. Einiges kann der Hausarzt sicherlich leisten, insbesondere vielleicht Blutbildkontrollen oder die Historie so ein bisschen zusammenzustellen oder auch einfache Differentialdiagnosen abzuklären und auszuschließen, damit nicht jeder Patient bei Frau Dr. Isfort und ihren Kollegen landen muss. Und insbesondere, wenn eben atypische Thrombose, Lokalisationen auftreten, so seltene Dinge wie Erythromelalgie oder das Bluthochdruck-Syndrom, dann muss man doch auch nochmal so ein bisschen umfangreicher auch von angiologischer Seite eine Abklärung anstoßen und sollte auch bei der nächsten Vorstellung in der Facharztpraxis nochmal nachfragen, was denn aus der Abklärung geworden ist. Weil nicht selten sieht man Patienten, die kommen das zweite oder dritte Mal zu einem und dann sagt man irgendwie, das Blutbild war doch irgendwie und haben Sie das nicht mal irgendwie abklären lassen? Und dann sagt der Patient, nee, habe ich nicht. Oder mein Hausarzt hat früher immer gesagt, es sei alles in Ordnung. Das ist es eben manchmal nicht. Und dann müssen wir auch noch mal so ein bisschen nachsetzen und mit Nachdruck den Patienten in die fachärztliche richtige Richtung lenken.
Polycythämia vera Patienten sind aufgrund des Thromboembolie-Risikos Hochrisikopatienten. Das haben wir heute gelernt. Ihre Versorgung ist derzeit vielfach noch suboptimal. Frau Dr. Susanne Isfort aus Hannover und Frau Professor Birgit Linnemann aus Mainz haben einige Vorschläge zur Verbesserung gemacht. Gerade auch vielleicht an der hausärztlich-fachärztlichen Schnittstelle. Herzlichen Dank Ihnen beiden für Ihre Zeit und für diese Informationen.
Herzlichen Dank an Sie und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Auch mir hat es Spaß gemacht und es freut mich, wenn wir ein bisschen Inhalte rübergebracht haben und damit die Versorgungslage der Patienten verbessern konnten.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal beim Springer Medizin Podcast.
Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH, die mit freundlicher Unterstützung von der Novartis Pharma GmbH produziert wurde. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.